Kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Der eine oder andere wird den Liedbeginn kennen von Herbert Grönemeyer, Lied Der Weg. Geschrieben 2002, nachdem 1998 innerhalb von 5 Tagen sein Bruder gestorben ist und seine Frau. Leid und Verzweiflung, das ist heute das Thema. In so einer Situation zu sein, die man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Vielleicht herausgerissen aus irgendeinem normalen Alltag. Vielleicht herausgefordert über eine Situation, auf die man sich nicht einstellen konnte. Open Doors kümmert sich um Verfolgte. Und möchte nicht, dass wir mit dem Kloß im Hals hier vielleicht sitzen, sondern überlegen, wie gut es uns geht und was wir für sie tun können, wie wir für sie beten können, uns für sie einsetzen können, sich zu versuchen, auf ihre Seite zu schlagen. Ich finde es gut, dass ihr euch diesem Thema widmet und stellt, und auch wenn man das nicht jeden Sonntag macht, so glaube ich, gehört es immer wieder in unsere Gottesdienste, da auch hinzugucken, wo so Ungerechtigkeit und Verzweiflung da ist. Und vielleicht hat der eine andere auch schon gesagt, Gott, greif doch endlich ein. In der Summe dessen, was so passiert, was wir so miterleben, wo wir verzweifelt sind, dass immer wieder Kriege entstehen und so lange andauern und manchmal der nächste Herd schon sichtbar ist und alle denken, das müsste man abwenden und es passiert nicht. Gott, greif doch endlich ein. Wir schauen heute in einen Psalm und wollen das nachempfinden, weil auch hier ist die Bibel genau der Ort, wo wir reinschauen müssen, um diese Fragen zu klären, um zu verstehen, was das mit uns macht und wo es unseren Glauben herausfordert. Ich würde die ersten 10 Verse lesen aus Psalm 35. Und lade ein, mitzulesen. Ich habe hier die Hoffnung für alle, weil man die, glaube ich, ganz gut so beim Zuhören auch gut mitkriegen kann. Aber es ist gut, in die eigene Bibel zu schauen, Psalm 35. Wir lesen den nicht ganz, sondern zunächst einmal die ersten 10 Verse, um zu merken, wie geht es denn dem David jetzt hier gerade in seiner Situation. Herr, widersetze dich denen, die sich mir widersetzen. Bekämpfe alle, die mich bekämpfen. Greif zu den Waffen und eile mir zu Hilfe. Nimm den Speer und stell dich meinen Verfolgern in den Weg. Versprich mir, dass du mir beistehst. Schimpf und Schande soll über mich kommen. Die sollen über alle kommen, die mich umbringen wollen. Sie, die Böses gegen mich planen, sollen bloßgestellt werden und fliehen. Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie fortjagt. Ihr Weg sei finster und glatt, wenn die Engel des Herrn sie verfolgen. Ohne Grund haben sie mir eine Falle gestellt. Ich habe ihnen doch nichts getan. Darum breche das Verderben ohne Vorwarnung über sie herein. In ihrem eigenen Falle sollen sie laufen und darin umkommen. Ich werde jubeln und mich freuen, weil der Herr eingreift und mir hilft. Alle meine Glieder werden in das Lob einstimmen und sagen, Herr, niemand ist wie du, beschütze die Schwachen und Starken und rettest die Armen und Wehrlosen. Was für eine Situation hier. Wenn man die Psalmen davor und danach liest, merkt man schon, in welcher Spannung David lebt, angefeindet wird, die anderen ermutigt, dann wieder Rückschläge erhält, fliehen muss, sich verstecken muss. Also hautnahes Erleben von Ungerechtigkeit. Eine ausweglose Situation, wenn man das hier liest, dass alles auf ihn einströmt, dass alles scheinbar nicht funktioniert, was er dagegen setzen kann, sondern tatsächlich nur merkt, ich muss zu meinem Gott kommen. Rufmord, so heißt es in der Überschrift der Hoffnung für alle. Rufmord kennen wir heutzutage vielleicht auch, wo jemand schlecht gemacht wird, wo Unrecht gesprochen wird über jemanden. Und all das ist der Bibel nicht fremd. Und dem David nicht. Der merkt, alles prasselt auf ihn ein und er kann nicht damit klarkommen. Alle sind gegen ihn. Zumindest scheint es so. Alles wendet sich von ihm ab. Ein Stück denkt man manchmal an Hiob, der in diesem Leitsituation auch so plötzlich merkt, irgendwann, hier bricht ja alles weg. Können wir diese Situation nachempfinden? Vielleicht ja. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber doch von diesem Grundsatz, dass einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Dass plötzlich Situationen kommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Mir geht es oft so, wenn ich dienstlich unterwegs bin und ich oft viele Kilometer auch fahre, bin ich immer froh, meistens bete ich auch manchmal vergesse ich es. Und dann sehe ich plötzlich einen Unfall und denke, wahrscheinlich haben die alle, die da morgens losgefahren sind oder jetzt in den Unfall verwickelt sind, zu Hause gesagt, bis heute Abend oder bis wir uns wiedersehen. Das ist so typisch und das ist auch das Normale. Aber doch passieren Sachen, reißen uns irgendwo raus und entziehen uns vielleicht den Grund zum Glauben. Und wir schauen jetzt, was der David damit macht, wie er damit umgeht. Er ist nämlich verzweifelt. Und seine Situation scheint so zu sein, dass sich alle gegen ihn gestellt haben. Und auch das hört man immer wieder in Aussagen von Menschen mit Depressionen oder anderen Krankheiten. Sie sagen, ich habe das Gefühl, alle sind gegen mich. David hat sein Ventil gefunden, zu sagen, Gott, ich werfe dir das alles vor die Füße. Ich sage dir das jetzt einfach alles so, wie ich das sehe. Ich beschönige das auch gar nicht. Er wünscht sich, dass Gott eingreift und sagt, guck dir das an, alle kommen auf mich zu, alle wollen was. Nimm du jetzt einen Speer und stell dich vor mir und helf mir aus der Situation raus. Und das Zweite, was er hier in Vers 7 sagt, es gibt doch noch nicht mal einen Grund dazu. Guck mal, ich habe denen doch gar nichts Böses getan und trotzdem sind die gegen mich. Und trotzdem wollen die mir was. Kennen wir vielleicht auch Situationen, wo wir denken, dem habe ich doch gar nichts getan, der Person vielleicht, dem Vorgesetzten oder was auch immer. Und doch haben wir das Gefühl, sie sind gegen uns. Und David sagt und klagt, dass Gott mit einer Offenheit und mit einer Klarheit, so wie er das empfindet. Und sagt, mir wäre es am liebsten, du schickst jetzt die Engel und die pusten hier mal alle weg. Die hauen da mal richtig rein, mit dem Schwert, mit dem Säbel, je nach Übersetzung stehen da verschiedene Sachen. Ich wünsche mir einfach, dass du reinschlägst. Das ist die Aussicht auf Erfolg, weil ich mich so fühle, dass ich alleine nicht zurechtkomme. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dein Eingreifen, ich brauche deinen Schutz, ich brauche dein Schild und deine Waffen. Deswegen sagt er in Vers 3, nimm du Gott den Speer und stell dich vor mich. Und das Bild kennen wir bestimmt aus manchen Kinofilmen oder aus manchen Serien vielleicht, wo irgend so ein Bodyguard vor jemand steht oder einer, der so unschlagbar ist und dann so ein Kind die Hand nimmt und mit dem irgendwo hingeht, durchgeht und ganz sicher ist. Und dieses Bild hat David hier auch vor Augen. Er sagt, Gott, wenn du dein Speer nimmst, dann wird mir nichts mehr passieren. Ist das nicht fantastisch? Obwohl er verzweifelt ist, baut er dieses Bild auf und wünscht sich das, dass Gott an seiner Seite geht, eigentlich vor ihm hergeht mit dem Speer und Verordnung schafft. Er glaubt daran, dass Gott tatsächlich für ihn kämpfen kann. Ein Gott, den er ja noch nie gesehen hat. Ein Gott, den er vielleicht auch noch gar nicht hat kämpfen sehen. Aber sein Glaube hält es aus, sich das vorzustellen, eben wie in unserem alltäglichen Leben, dass es jemand gibt, der sich vor uns stellt und für uns kämpft. Trotz der Situation, die kaum auszuhalten ist. Und er sagt in Vers 10, niemand ist wie du. Es gibt keinen, der größer und stärker ist als du. Obwohl er diese Verzweiflung erlebt. Ein Riesenspannungsfeld hier, in dem wir sind, ähnlich wahrscheinlich wie wir auch, wenn wir diese Open-Doors-Karte lesen. Und wenn wir unsere Klagen und Bitten dann zu Wort bringen, was sie sagen, wie ohnmächtig sind wir und wie mächtig ist dieser Gedanke, den David hat, sagt Gott, jetzt stell dich vor mich oder jetzt stell dich vor den Christen in Nordkorea oder Irak. Schütze du sie, weil unsere Mittel scheinbar nicht ausreichen. Und er ruft keine Armee. Er versucht nicht mit Leuten, die er vielleicht gut kennt, die ihm vielleicht gut gesonnen wird, jetzt selber eine Armee aufzumachen. Sondern sein Bild ist, dass es reichen würde, dass Gott sich vor ihn stellt. Und dann die Angriffe abgewendet werden. Zwei Dinge sind hier wichtig, glaube ich, die uns herausfordern für unseren Alltag. Einmal, wenn wir verzweifelt sind, schaffen wir es dann noch zu beten? Oder vielleicht gerade dann, es kann beides sein, dass wir dann nur noch wissen, wir können beten und ich hoffe, dass wir das dann auch tun. Und wenn du, wenn sie heute Morgen hier sind und vielleicht das Beten noch gar nicht so tief für sich selber verinnerlicht haben, die Nähe zu Gott zu suchen, ist an dieser Stelle das, was dem David scheinbar die einzige Perspektive ist. Weil es in dieser verzweifelten Situation, dass alle gegen ihn sind, es eingeben muss, der für mich ist. Und das ist kurz gesagt das Evangelium. Dass Jesus, dass Gott derjenige ist, der für uns ist. Einen haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite. Einen haben wir, der für uns kämpfen könnte. Ob es passiert, werden wir gleich noch lesen. Aber es reicht dem David in seiner Situation aus zu wissen, jawohl Gott, du kannst dich vor mich stellen und das schützt mich in meiner verzweifelten Situation. Und die Verzweiflung ist tatsächlich groß. Wenn wir noch mal ein Stück weiter lesen, dann merken wir, dass es hier nicht um Lappalien geht. Die Verse 11 bis 18. Falsche Zeugen treten gegen mich auf und werfen mir Verbrechen vor, die ich nie begangen habe. Was ich ihnen Gutes getan habe, zahlen sie mir mit Bösem heim. Ich bin einsam und verlassen. Wenn einer von ihnen schwer krank war, zog ich Trauerkleidung an, fastete für ihn und betete sogar mit gesenktem Kopf. Ich verhielt mich so, als wäre er mein Bruder oder Freund. In tiefer Trauer ging ich umher, wie jemand, der um seine Mutter weint. Jetzt aber ist das Unglück über mich hineingebrochen und voll Schadenfreude laufen sie zusammen. Auch Leute, die ich nicht kenne, hergelaufenes Gesindel, ziehen pausenlos über mich her. Zynische Spötter sind es, wie Hunde fletschen sie ihre Zähne gegen mich. Herr, wie lange willst du noch untätig zusehen? Wie gereizte Löwen gegen sie, gehen sie auf mich los. Rette mich, ich habe doch nur dieses eine Leben. Dann will ich dir danken, vor der ganzen Gemeinde, vor dem Volk will ich dich loben. Gibt's was Schlimmeres, als hier der David erlebt? Kaum etwas. Fletschende Hundezähne. Die kann man vielleicht auch mal im Alltag erleben, wenn man irgendeinen Hund mal trifft, der einem nicht wohlgesonnen ist. Und dann weiß man, wie schnell man Abstand hält. Aber wie oft haben wir das, dass Leute falsches Zeugnis gegen mich sagen, wie über mich etwas sagen, was gar nicht stimmt. Und ich habe gar keine Chance zu erklären, wie es eigentlich richtig war. Vielleicht in Streitsituationen fallen Worte, die so verletzend sind, die nicht mehr zurückzunehmen sind, die ich im Ohr habe, die jemand über mich sagt oder vermutet und wo ich gar keine Chance habe, das gerade zu biegen. David formuliert die Dinge so eindeutig, als ob Gott das gar nicht wüsste. Und das macht ihn an dieser Stelle hier so besonders, weil er hätte ja auch mit einem Satz sagen können, Gott, du weißt doch, wie es mir geht. Aber ihm ist wichtig, sein Leben mit Gott zu teilen und Gott zu sagen, wie er das empfindet, was jetzt gerade passiert und wie ungerecht das alles ist. Falsche Zeugen hatten wir gerade im ersten Vers schon gelesen, wo jemand plötzlich etwas sagt, was gar nicht stimmt. Oder sie reagieren bei allem nur mit Bösem auf mich. Sie kommen auf mich zu, greifen mich an und machen mir Druck. Auch das, denke ich, kann man nachvollziehen. Und dann noch, sie reagieren sogar noch mit Schadenfreunde und auch Leute, die ich gar nicht kenne. Gesindel wird hier gesagt, also irgendwelche drumherum zeigen mit dem Finger auf mich und lachen über mich. Was brauchen wir hier für einen Glauben? Was brauchen wir hier für eine Perspektive, die uns aushalten lässt, so eine Situation? David formuliert es alles mit eigenen Worten, so wie er es erlebt, Gott gegenüber. Und ich glaube, das ist der erste Weg, tatsächlich Gott zu sagen, wie es mir wirklich geht. Nicht zu sagen, Gott, es geht mir schlecht, sondern es geht mir schlecht, weil ich hier Unrecht erlebe. Ich habe doch damals mit denen sogar getrauert. Da waren Leute dabei, die haben ihre Mutter verloren und ich habe mit ihnen geweint. Und das ist alles nichts mehr wert? Das schmeißen wir alles über Bord, weil jetzt alle gegen mich sind. Die Verzweiflung könnte kaum größer sein und das Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich glaube, das müssen wir wahrnehmen, weil es die Lebenssituation ist. Weil er hier nicht anders kann, als in seiner Situation damit zu Gott zu kommen. Es ist wohl alles nichts mehr wert gewesen, was vorher mal war. Auch das, glaube ich, ist eine Aussage, die man immer mal wieder hört, wenn Leute verzweifelt sind. Ich habe mich doch angestrengt. Ich habe doch immer was Gutes gemacht. Und auf einmal ist es nichts wert. David erlebt hier eine Situation, die uns sicherlich herausfordert und ich hoffe, in der keiner gerade aktuell so steckt. Aber wenn, dann ist es das beste Beispiel dafür, wie wir damit umgehen können, auch wenn es zunächst einmal theoretisch bleibt. Aber faktisch ist, er hat ein Gottesbild, das ihm sagt, Gott kann sich vor mir stellen und Gott, auch wenn ich dir diese haarsträubenden Dinge sage, dann merkst du, wie mich das belastet, wie ich darunter leide, wie ich plötzlich gar nicht mehr leben kann oder leben will. Verzweiflung heißt ja nichts anderes als keinen Ausweg mehr zu sehen. Und wie schwierig ist das, wenn wir in dieser Situation tatsächlich verzweifelt sind und tatsächlich dahinter nichts mehr sehen, was jetzt noch kommen könnte. Dann bringt es tatsächlich Menschen an den Rande ihres Lebens. Und David lädt hier ein, indem er das Gott sagt, indem er sagt, du kannst aber was da tun, zu sagen, es ist aber nicht das Ende. Verzweiflung ist nicht das Ende, sondern Verzweiflung ist die Art und Weise, in der wir Gott begegnen. Weil wir tatsächlich oft sagen, Gott, greif doch endlich mal ein, tu doch was. Und weil eben es nicht sofort passiert, würden wir alles hinschmeißen. Aber Verzweiflung heißt in diesem Fall, Gott zu sagen, was mir leid tut, was mir schwerfällt, was ich mit Gott nicht in Verbindung bringen kann. Und David lädt ein, sicherlich in seiner Situation hier zu merken, wie stark sein Glaube ist. Denn am Ende sagt er ja, ich verhielt mich so, als wäre ich mein Bruder oder Freund und jetzt ist alles nichts mehr wert. Aber wenn du eingreifst, dann werde ich dich dafür loben. Dann wird sich das Blatt ändern. Und diese Perspektive, die macht auf einmal Klick. Und auch das hört man, ich weiß nicht, wir hören ja nachher, glaube ich, noch ein paar Kommentare von Open Doors. Das hört man so ganz oft, wenn man von so Krisengebieten hört. Dass viele dort, und wir haben uns in der Gemeinde auch so ein kleines Missionswerk, die fahren im Moment oft nach Moldawien, nach Rumänien und eben auch in die Ukraine. Und sie sagen, da sind die Menschen im Gottesdienst, feiern und loben Gott in ihrer Situation, die aus unserer Sicht so verzweifelt ungerecht ist. Und trotzdem gehen sie zum Gottesdienst und loben Gott für das, was er tun kann. Nicht, was er jetzt sofort tut, dann wahrscheinlich auch, aber diese Perspektive auf einen Gott, der so viel Macht hat, dass das nicht zufällig passiert und nicht an ihm vorbei. Und deswegen bitten wir um Gerechtigkeit. Und fängt der David hier auch an, in dem letzten Teil, den ich jetzt nicht extra lesen will, die Verse 19 bis 26. Im Vers 23 heißt es, greif doch endlich ein und verschaffe mir Recht. Mein Herr und mein Gott, setze du dich für mich ein. Natürlich ist er verzweifelt und braucht jetzt Hilfe. Aber was könnte er denn sonst noch machen? Er könnte sich selber bewaffnen. Er könnte sich selber ein Schild und ein Speer nehmen und auf die Leute losgehen. Oder er könnte vielleicht ein, zwei Helfer finden, die stark sind, die mit daran gehen. Aber nein, er sagt, ich bitte um Gerechtigkeit und ich halte es aus zu warten, dass Gott eingreift. Gott ist der, der für Rache sorgt, würden wir sagen. Der für Gerechtigkeit sorgt. Ich werde mit meiner Aktion, die ich da starten würde, mit meiner Kraft Menschen verletzen. Menschen vielleicht vor den Kopf stoßen, zu Recht oder zu Unrecht. Aber ich werde nicht für Gerechtigkeit sorgen. Wahrscheinlich wird die Eskalation immer schlimmer werden, wenn ich für Gerechtigkeit sorge. Aber David entwickelt hier diesen Glauben und macht es so uns glaubhaft deutlich, dass er schafft, diesen Bild auf seinen Gott zu haben. Er wird es sein, der sich um mich kümmert. Und er wünscht sich nichts sehnlicher als greif doch ein. Und er beschreibt das so mit dem Gesetz, werde zu einem Richter. Werde zu einem ehrlichen Richter, der für mich kämpft. Denn das ist hier das letzte Bild in diesem Text. Wenn man verhaftet wird, wie in diesem Vorspann auch kurz berichtet wird, und man ist irgendwo eingesperrt, dann gibt es sogar tatsächlich mal Gerichtsverhandlungen. So hört man immer wieder und liest das auch. Aber die Gerichtsverhandlungen sind eine Farce, weil eigentlich vorher schon der Verurteilte zum Tode verurteilt wurde, in den Gedanken der Leute und der Richter einfach nur das macht, was er machen will, um seine Kraft und seine Macht durchzusetzen. Und David spricht hier von einem Richter, der tatsächlich Recht spricht, der für Gerechtigkeit sorgt. Der, wenn ich auf der Anklagebank sitze, es schafft zu sagen, Jürgen, du bist freigesprochen. Und hier kann jeder ja seinen Namen einsetzen. Und das ist das, was den David hier in der Situation so unendlich stark macht. Sich vorzustellen, dass Gott als unser Richter uns freispricht, beziehungsweise gerecht spricht, weil er eben nicht vorverurteilt, weil er nicht, obwohl er weiß, dass nicht alles gut war, so entsprechend handelt, wie die Menschen es tun. In Ungerechtigkeit brauchen wir einen gerechten Richter. In diesen Ländern, die da rot und orange sind, da müssten Richter sein, die genau hingucken, was hat jemand wirklich falsch gemacht, was ihm vorgeworfen wird. Oder wird es ihm nur vorgeworfen, damit man einen Grund hat, ihn zu verhaften? In der größten Verzweiflung steht uns niemand an der Seite. So hat es Bonhoeffer auch mal formuliert, weil er sagte, ich habe auf Menschen getroffen in der Zeit, in der er damals auch gefangen genommen wurde, die eben sagten, es ist keiner mehr da, der uns hilft. Und wir wissen, dass Bonhoeffer auch geschafft hat, diese Perspektive im Gefängnis zu entwickeln, von guten Mächten wunderbar geborgen. In dieser Situation der Verzweiflung und Gerechtigkeit trotzdem noch an Gerechtigkeit Gottes zu glauben und eben die Sache nicht selber in die Hand zu nehmen, sich nicht selber zu rächen. Wenn man in die Enge getrieben wird, ist das die erste Handlung, die man macht, sich zu wehren. Aber hier heißt es, vertraue auf deinen Gott, vertraue auf seine Gerechtigkeit, er wird ein Richter sein, der Recht spricht, der sich darum kümmert, dass Gerechtigkeit wieder eingesetzt wird. Und wenn ich das sage und würde an die verfolgten Christen denken, dann wissen wir, wie schwer das ist, das von der Theorie in die Praxis zu bekommen. Wenn es um das eigene Leib und Leben geht, sagt man das sicherlich nochmal anders. Und da bin ich mir auch ganz stark bewusst, wie dankbar ich sein kann, hier zu stehen, das zu sagen in einer Freiheit, ohne zu erwarten, dass gleich etwas passiert, was hier alles aus den Fugen brechen lässt. Aber trotzdem gilt die Zusage hier aus der Bibel und gilt das Wort auch heute in all den Ungerechtigkeiten und Situationen, die wir erleben, die wir in unserem eigenen Land erleben, in unserem eigenen Leben, aber auch in dem weltweit, und kann uns Perspektive geben. David überlässt die Rache Gott, weil er weiß, wenn er sich um Gerechtigkeit kümmert, ist es die einzige Chance, dass tatsächlich Gerechtigkeit Gerechtigkeit wird und nicht nur Streit eskaliert, weil ein anderer sich wehrt. Und die größte Herausforderung, so habe ich gelesen, ist es, Gottes Zeitplan und die Geduld im Glauben dazu aufzubringen. Die größte Herausforderung ist nicht das Wissen darüber, sondern die Geduld zu haben, es aufzuhalten, Gott greif endlich ein, aber zu wissen, es muss nicht in dieser Minute sein. Vielleicht dauert es noch ein Jahr, vielleicht dauert es nur einen Tag, vielleicht aber auch 10 Jahre. Auch das definiert David hier im Gespräch mit Gott nicht. Er sagt, Gott greif ein, sprich du recht, und er lässt es völlig offen, wann das passiert. Ich glaube, hier wird ein Glaube deutlich, der uns ganz viel Mut im Alltag machen kann. Der uns zwar die Schrecken zeigt, wie dramatisch das sein kann, aber der uns auch das runterbrechen lässt auf unser eigenes Leben. Schaffe ich es mit Gott, alles in Verbindung zu bringen, was in meinem Leben passiert? Dramatisch ist vielleicht, aber auch manche Kleinigkeiten, aber die uns doch zu schaffen machen, die uns Sorge machen, die uns vielleicht mit einem Kloß im Hals Montag zur Arbeit gehen lassen oder in manche Familiensituationen, in Gesprächssituationen, von denen ich gar nicht weiß, wie sie ausgehen werden. Entwickeln wir da dieses Bild, dass Gott sich vor uns stellt und für Recht sorgt und für uns kämpft? Ich finde das ganz faszinierend, mir das vorzustellen. Mir das mitzunehmen in den Alltag für das, was auf uns zukommt. Und auch darüber hinaus im Gebet, in den Gedanken über die verfolgten Geschwister in anderen Ländern, mir vorzustellen, dass Gott ihnen irgendwann mal recht spricht. Und dass Gott sich auf ihre Seite stellt und für sie kämpft, was ich gar nicht so könnte. Im Neuen Testament gibt es einen spannenden Vers dazu. In Johannes 16, 33 heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das, was wir hier erleben, was David erlebt, hat Jesus eins zu eins erlebt, als er auf dieser Erde lebte. Er hat genau das durchgemacht, dass Ungerechtigkeit ihn ans Kreuz gebracht hat. Und er hat es geschafft, an seinem Vater zu bleiben und wieder aufzuerstehen und das eben zu überwinden. Und genau das heißt dieser Vers. Ich habe euch zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Nicht damit alles gut ist. Das müssen wir unterscheiden. Aber ihr habt Frieden in eurer Lebenssituation. Ihr könnt Frieden für eure Krisen bekommen. Denn seid getrost, und jetzt Klammer auf, ich weiß, dass das Leben nicht immer rund ist und nicht alles gut funktioniert. Ich weiß, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben müssen. Und ich glaube, wenn wir Menschen treffen, vielleicht in dieser Woche, besuchen im Krankenhaus vielleicht oder denen es echt nicht gut geht, dann lasst uns doch diesen Vers mitnehmen. Johannes 16, 33. Aber sei getrost, ich habe das überwunden. Und deswegen bin ich der, der sich vor dich stellen kann und der dir die Last dieser Situation und das Unrecht aushalten tatsächlich abnimmt. Ein schweres Thema, ein herausforderndes Thema, aber eine Perspektive, die zeigt, wir sind genau auf dem richtigen Weg, wenn wir Gott alles sagen, wenn wir Gott alles zutrauen und wenn wir uns Frieden von ihm in diesen Situationen erwünschen und wenn wir dafür beten und intensiv beten, dass alle anderen, die in so einer Situation sind, das Gleiche erleben können, was David erlebt. Dass er weiß, ich bin nicht alleine und in meiner Verzweiflung ist die Verzweiflung nicht das Ende, sondern der Anfang dessen, was Gott in unserem Leben tun kann. Amen.